Knüni, der Börsentalk. Leichte Kost für mehr Rendite. Mit Roman Cibilla und Serge Nussbaumer.
Hallo Serge.
Hallo Roman.
So, wir sind wieder an der Finanzmesse hier, wie gewohnt, zweiter Tag und mittlerweile schon das vierte Gespräch und bei uns ist Rino Borini. Er ist Gründer vom House of Satoshi. Du machst aber noch viele andere Sachen. Erstmal herzlich willkommen, dass du da bist, Rino.
Hallo Jungs, schön, dass ich da sein darf. Cool, danke für die Einladung.
Ja, freut mich sehr, dass du hier bist, bei uns auf dem Sofa, hier Platz nimmst.
Sehr bequem.
Ja, es ist wirklich sehr bequem. Aber jetzt wird es gleich ein bisschen unbequem, denn wir wollen jetzt ein bisschen Meinung hören und vor allem Meinung zu Kryptowährungen. Wir haben ja hier in den vergangenen zwei Tagen schon den einen oder anderen auf dem Sofa gehabt und auch schon hier an den einen oder anderen Stand über Kryptos gesprochen, auch bei dir auf der Bühne einiges gehört. Aber jetzt mal ein bisschen Butter bei die Fische. Bitcoin, Ethereum, was gibt's für dich noch für andere spannende Tokens, auf die man schauen sollte? Wie sieht so das Kryptoportfolio von Rino Borini aus?
Also mein Kryptoportfolio, mein strategisches Kryptoportfolio sieht stinklangweilig aus, Bitcoin. Fertig. Natürlich habe ich auch einige andere Coins und Tokens, das ist aber eher so ein bisschen taktisch. A, geht es mir auch darum, ein bisschen mich mit dem Coin und dem Token zu beschäftigen, also am besten Skin in the Game investierst du da, dann bekommst du auch ein besseres Gefühl. Aber glaube ich, wichtig ist wirklich, für mich ist der Bitcoin halt ein bisschen das Gold, das ist das Strategische, das ist meine Altersversicherung hoffentlich dann. Und dann habe ich Ethereum, Monero, nein, Monero habe ich nicht, das gibt es nur im ATM, Solana, ja, ich habe ganz viele.
Also ein bunter Blumenstrauß.
Ein bunter Blumenstrauß und mir geht es mehr auch ein bisschen darum, das Gefühl zu bekommen für die einzelnen Protokolle, diese Projekte, weil wenn man da auch ein bisschen investiert, beschäftigt man sich auch viel mehr mit dem ganzen Thema, weil es ist doch komplex, so einen Coin zu bewerten, auch wie groß ist die Community, was läuft und was geht. Oder Solana, die Blockchain fällt dauernd wieder mal aus, oder? Das ist ja wie das Bankensystem ja auch. Das ist ja nicht so das, was wir erwarten von einer Blockchain.
Aber mal zuerst eine Frage. Und zwar Naming. Cryptocurrencies, Digital Assets, wie nennt man das Ding?
Danke für diese Frage. Der Begriff Kryptowährung ist Bullshit, ist falsch. Ich sage immer, das ist ein Märchen, weil ein Ethereum ist keine Währung. Ethereum ist eine Blockchain, es ist ein Betriebssystem. Dahinter gibt es eine Abwechslungswährung, der Ether. Das ist von mir aus eine Währung, oder? Und die ganzen, auch Experten, sagen immer Kryptowährungen. Deswegen Kryptoassets, also Kryptovermögenswerte. Und da gibt es Zahlungen, Payment, da gibt es Betriebssysteme, da gibt es aktienähnliche Tokens. Also da gibt es ganz viele Unterschiede und deswegen muss man eigentlich wirklich den Begriff Kryptowährungen verbannen oder beziehungsweise für eine bestimmte Kategorie an Coins, wo das zutrifft, ja. Also Kryptoassets.
Was ist dann mit digitalen Assets?
Ja, von mir aus auch Digital Assets oder die Banken. Also weißt du, es ist ja so.
Gut, das ist dann nur noch Semantik. So.
Genau, die Banken haben den Begriff Krypto nicht gerne, deswegen sagt man Digital Assets, oder? Aber hey, es sind Krypto-Assets, es kommt aus der Kryptoindustrie.
Ja, vor allem, ich glaube, es wäre mal noch spannend herauszufinden, wann zum ersten Mal das Wort Cryptocurrencies oder Kryptowährungen tatsächlich verwendet worden ist, weil ich bin da auf jeden Fall bei dir. Mittlerweile gibt es so viele verschiedene, das ist einfach eine Kategorie von Kryptoassets, oder? Aber alle sprechen immer und auf den einschlägigen Plattformen siehst du auch immer Cryptocurrencies, oder? Das hat sich mittlerweile einfach so in der Allgemeinheit verfestigt. Aber du hast gesagt, Langfristportfolio der Bitcoin. An den glaubst du auch und du bist auch einer, der sagt, ich halte das bis in alle Ewigkeit.
Also ich bin kein Bitcoin-Maxi, das ist mir wichtig, weil ich habe die Offenheit auch für andere Krypto-Assets, aber bin fest davon überzeugt, Bitcoin ist das neue digitale Gold, ist die Spartechnologie vom 21. Jahrhundert, werde nicht verkaufen. Irgendwann mal stimmt dann dein Portfolio nicht mehr, weil du dann zu stark vielleicht im Bitcoin bist, je nachdem. Da muss man vielleicht sich schon mal auch eine kleine Exit-Strategie überlegen. Also du wirst ja dann nicht wenn es der Bitcoin auf wie auch immer wohin geht, dass du vielleicht nur noch was im Bitcoin bist, dann muss man dann vielleicht schon mal eine Exit-Strategie definieren. Du kannst ja auch einen Reverse-Sparplan entwickeln, zum Beispiel, oder? Das sind sicher Dinge, die ich mir anschaue. Aber momentan ist Bitcoin only, also langfristig, weil ich einfach daran glaube, dass Bitcoin das bessere Geld ist, das bessere Gold ist und langfristig an Wert zu
legen. Hast du auch traditionelle Vermögenswerte bei dir im Portfolio? Und weißt du ungefähr deinen Anteil an Bitcoin oder an Kryptoassets?
Also das Schwierige ist, ich habe...
Aber ist sicherlich größer als 3%.
Ja, oder? Natürlich. Also auch zweistellig, größer als 10-20%. Es ist ein bisschen schwierig, wie ich meine Assets zusammenzähle. Ich bin auch an vielen Firmen investiert, also meistens ja meine. Da ist überall Geld drin, oder? Das kann ich ja nicht rausnehmen. Und das muss ich eigentlich auch dazu zählen. Also eigentlich, wenn ich alles zusammenzähle, habe ich wenig Bitcoin. Wenn ich jetzt nur die traditionellen Assets anschaue, dann ist es sehr viel. Aber ich bin sicher nicht der Benchmark für Herr und Frau Schweizer.
Aber das bringt uns doch gleich jetzt auch ins Thema rein, und zwar Kryptoassets als eben neue Assetklasse. Das ist ein Punkt. Und wenn ja neue Assetklasse, automatisch bringt sie ja einen Mehrwert, oder muss es einen Mehrwert bringen im Portfolio drin. Ich glaube, über den zweiten Teil müssen wir nicht sprechen, aber über das erste eben Kryptoassets als neue Assetklasse. Wie stehst du dazu?
Ja, ist für mich ganz klar eine neue Assetklasse. Natürlich sieht man ab und an Marktphasen, wo Bitcoin und Co. genau gleich korrelieren wie Tech-Stocks, aber Korrelationen sind ja nicht statisch. Und das sind immer diese Situationen, wo Investoren halt einfach aus dem Risiko gehen und dann geht einfach alles runter, oder? Deswegen muss man das auf eine lange Frist anschauen, und Bitcoin hat jetzt doch 15 Jahre Track Record an Daten, und da kannst du durchrechnen, es bringt dem Portfolio mehr. Natürlich hast du ein bisschen mehr Risiko, aber du wirst dafür entschädigt, und in einem gesamtheitlichen Portfolio, 5% Bitcoin, 3% Bitcoin, hast du wirklich substanziell mehr Rendite, ohne dass du massiv mehr Risiko hast. Und das ist für mich ganz klar ein Portfolio-Nutzen, den eigentlich jedermann, wo aktienfähig ist, eigentlich spielen sollte. Das ist für mich ganz klar.
Ja, machen auch wir in unserem Portfolio. Wir haben nämlich auch ein Portfolio seit Anfang des Jahres, ein Live-Portfolio, wo wir auch Bitcoin und Ethereum über ein Finanzprodukt sind wir investiert. Ich glaube mit wie viel Prozent? 4% ist, glaube ich, der Anteil mittlerweile oder knapp
jetzt
über.
Muss ich da ganz genau schauen.
Ja, gestern hatten wir das Thema.
Irgendwie, glaube ich, knapp bei 20%, oder? Haben wir irgend so etwas um den Dreh.
Am Gesamtportfolio?
Oder nicht?
Nein, ich glaube.
Ist zu viel.
Dann wäre es extrem gut gelaufen.
Ah, nee, schau her. Nee. Ah, stimmt, hatten wir ja gestern.
Genau, es sind irgendwie bei zwischen 4 und 5 Prozent.
Genau. Entschuldigung, ja. Aber was man sieht natürlich bei uns im Portfolio, eben die Volatilität, aber eben wir nehmen die in Kauf. Du hast es gesagt, eben aktienfähig. Wenn ich da die Volatilitätsmatrix mir anschaue von unseren Produkten, die wir da drin haben, dann stechen halt schon Ethereum und Bitcoin da.
Ja, aber ich glaube, da musst du einfach bereit sein.
Aber weißt du, ich glaube, es gab mal eine gute Studie von einem ETF-Anbieter.
Ja, ich glaube X-Trackers.
Das heißt X-Trackers. Nein, ich glaube nicht. Eine Studie, die analysiert hat, die Volatilität von S&P 500 Aktien, von diesen 500 Titeln versus Bitcoin. Und 40% der Aktien im S&P 500 waren in diesem gemessenen Zeitraum mit einer höheren Volatilität als Bitcoin. Also muss es immer relativieren.
Es ist immer die Frage, mit was man es vergleicht. Genau. Ja. Also das sehe ich definitiv auch. Aber mal ein Stück weit weg von Investitionen haben wir jetzt auch einige Insights bekommen. Vielen Dank dafür, dass du da so transparent bist. Was mich mal noch interessieren wird, du stehst ja auch dafür, dass du so in den letzten Jahren so ein bisschen die Finanzbranche versucht hast aufzuwecken, was das Thema angeht. Hast gesagt, hey, ihr Banken, ihr müsst aufwachen, ihr müsst das anbieten. Jetzt sind ja doch einige mittlerweile mit einem Krypto-Angebot am Start. Wie siehst du das? Ist das mehr so ein bisschen Window-Dressing oder ist das wirklich substanziell, dass sich da am Finanzplatz was entwickelt hat?
Ja, also ich glaube, das, was man momentan sieht, bei den meisten, ist wirklich mehr dahinter. Es ist nicht einfach ein bisschen wow, wir sind auch cool, sondern wenn du mit den Jungs von Kostfinanz sprichst, wenn du mit einer Merki Baumann privat mit dem CEO sprichst, da geht es um viel, viel mehr, einfach als nur einen Zugang zu schaffen. Es braucht halt Zeit, das kennt ihr ja auch, diese Banken, die brauchen so lange, da müssen so viele Leute überzeugt werden, Politik muss betreiben, deswegen geht es lange. Aber eine PostFinance hat es gerade kürzlich gut gesagt, wir sind der größte Zahlungsanbieter in dem Land. Hey, in 10, 20 Jahren wird das anders sein. Und wenn wir jetzt nicht frühzeitig mit dem Thema Blockchain-basierte Themen uns auseinandersetzen, werden wir den Zug verpassen. Und das ist das eine. Und das, glaube ich, sehen die Banken, die ich jetzt gerade vorhin erwähnt habe, auch weil ich gerade da den Stand von Swissquote sehe, da auch. Oder? Die haben viel Geld investiert. Und das andere ist, und das finde ich eigentlich fahrlässig von Banken, dass man eigentlich eine Asset Class in den letzten 12 Jahren 9-mal die beste Anlageklasse ist, dass man den Kunden das vorenthält. Was ist schon wieder Financial Services? Was ist Vermögensverwaltung? Das geht eigentlich in das Thema rein. Man hat einfach über die letzten 12 Jahre das vorenthalten. Und gewisse Institute machen jetzt den Schritt eben und schaffen Zugang und ich hoffe dann auch den Zugang ins Portfolio, also in die strategische Asset Allocation. Das ist noch ein nächster Schritt, der noch erfolgen muss. Und mit all den Instituten, die jetzt im Markt sind, mit denen rede ich, die sind auch an diesem Thema dran, dass es in der strategischen Asset Allocation Einzug halten soll. Auch das wird noch ein paar Jahre dauern, aber es kommt, ja.
Und wie hat da der Bitcoin-ETF geholfen, gerade um das in die allgemeine Asset Allocation aufzunehmen? Eigentlich schon, oder?
Sehr. Also ich glaube, viele Banken waren überrascht. Ich habe mit ein paar kritischen Banken, die schon seit Jahren, das ist doch alles scheiße da, die haben jetzt, sind am neuen Denken, oder? Und der Bitcoin-ETF hat extrem geholfen. Ich glaube, weil es BlackRock ist, das ist die Zuglokomotive. BlackRock steht ja auch für nachhaltiges Anlegen da. Plötzlich ist die Diskussion um ESG, die Energiesau Bitcoin, ist plötzlich nicht mehr so da wie vorher. Lustigerweise, ich habe ja auch viele Kritiker auf Twitter oder auf X, so die, wo damals immer, ja, nutzlos und Schrott und so, sind plötzlich verstummt, oder? Und das ist enorm wichtig, diese ETFs. Und wir sind da ganz, ganz am Anfang, weil es ist nur bis jetzt Retail Flow, da ist noch gar nicht Big Money drin.
Braucht sonst noch was? Damit ja. die breite Masse der ja. Institutionellen hier auf den Zug aufspringt.
Ja, Mindset. Also das Verrückte ist ja, zum Beispiel PostFinance, eine Retailbank, oder? Und die sind extrem erfolgreich gestartet. Seit einem Monat ist das live. Ich kenne die Zahlen nicht, aber ich kenne die gut, die haben mir gesagt, wir bullshitten nicht extrem über den Erwartungen. Und was jetzt wichtig ist, ist eigentlich, dass auch die Banken die Türe öffnen. Also weißt du, eine UBS als größter Vermögensverwalter, der muss die Türe öffnen für Krypto. Ich kann nicht nachvollziehen, dass die UBS nicht im Game ist. Als größter Vermögensverwalter der Welt will ich doch in diesem Game dabei sein. UBS ist nicht not relevant.
Die haben vermutlich gerade ein bisschen andere Themen auf dem Tisch.
Ja, genau.
Könnte sein.
Aber wann?
Gut, aber das auch erst kürzlich, oder? Das Thema hättest du schon vor drei, vier Jahren anstoßen müssen.
Absolut. Aber eben, du hast es eben gesagt, Mindset hattest du auch in deinem Podcast, also der CEO von der Merke Baumann hat ja das genau auch gesagt, das Mindset, dass sie sich quasi reinkaufen mussten mit den Jungen und zu einer Veränderung dann geführt hat, eben bis in den VR. Oder?
Also das Verrückte ist ja, wir haben alles. Also wir haben eine gute Regulierung. Das Zeug ist reguliert.
Das wäre mein Punkt. Muss die Regulierung noch irgendwelche Schritte unternehmen, dass es da
natürlich ist noch nicht alles perfekt, aber Stand heute mit der Regulierung, die wir haben in der Schweiz, Europa hat ausnahmsweise auch mal was Gutes gemacht mit Nika, kann man sagen, ist brauchbar, ist ja nicht alles brauchbar von EU. Also der Regulierungsrahmen ist vorhanden, dass man in der Vermögensverwaltung Crypto-Assets integrieren kann. Das Know-how ist vorhanden. Also man hat Education, es gibt Schulen, ich habe ja einen Lehrgang, es gibt Hochschulen, die das anbieten. Also man kann das Wissen, ist vorhanden. Die Schweiz hat Startups aus dem Krypto-Bereich. Wir haben 21 Shares, das ist einer der größten Anbieter weltweit. Made in Switzerland. Es ist eigentlich alles da. Nur muss halt mal ein Chef oben sagen, ich will jetzt. Und dann musst du halt auch das sauber aufgleisen. Nicht einfach, du musst natürlich die Kunden ausbilden, du musst für Transparenz sorgen, aber du musst die richtigen Leute holen. Und es gibt momentan immer, ja, Regulation, ja, wir haben keine Ressourcen, ja, die Kunden haben kein Interesse. Bullshit. Es ist Verweigerung am Dienst des Kunden.
Das muss eigentlich tief verankert werden in deiner Strategie. Du musst bereit sein, Investitionen zu tätigen und dass das oftmals Banken schwerfällt, das kennen wir ja.
Ist ja klar, es ist nicht für jedermann, für jede Frau. 100%. Jemand, der nicht dieses Risiko eingehen will, nein, dann kauf bitte nichts, oder? Aber dann verkauft den auch keine Multi-Barrier-Reverse-Convertibles. Aber der, oft gewisse Kunden wollen das vielleicht gar nicht, oder? Also deswegen, die Kunden wollen, es gibt Kunden, die da sind, wir haben alle Zutaten, man muss nur wollen. Aber wollen ist ja nicht das Gleiche wie machen, oder?
Und oftmals ist es auch gut gedacht, nicht gut gemacht.
Genau, absolut, ja.
Also jetzt hier, ich meine, eben, wir haben unser Portfolio, wir haben da zwei ETPs reingekauft, aber jetzt so deine Meinung, so ganz generell jetzt gesprochen. Ich jetzt als Newbie will jetzt da mich in diese Welt bewegen. Was mache ich? Wie gehe ich vor?
Ich glaube, die zentrale Frage ist, warum willst du Bitcoin kaufen? Willst du diesen als Hedge gegen ein fragiles Finanz- und Bankensystem oder nicht? Wenn das für dich relevant ist, dann gibt es eigentlich nur eine Lösung, Self-Custody. Du musst es selber kaufen und selber verwahren, nicht bei einer Bank verwahren, weil sonst... Wenn du es über ETF...
Sonst ist das wieder hinfällig.
Genau, oder? Wenn du den ETF kaufst oder bei PostFinance oder Swissquote oder Luzerner Kantonalbank Bitcoins kaufst und in E-Banking hast, dann bist du still part of the system. Ich glaube, das ist die zentrale Frage. Was ist dein Motiv? Ich glaube, die Lösung liegt bei vielen in der Mitte, dass man sagt, hey, ich will einen Teil wirklich im Banking-System haben, weil es ist einfacher, es ist im Portfolio, Steuerausweis, macht das Sinn? Und dass man vielleicht sagt, vielleicht nehme ich einen kleinen Teil davon, nämlich in Self-Storage, weil ich das so ein bisschen mein Krisenschutz ist, oder? Ich glaube, das ist die zentrale Frage. Und danach muss man zuerst mal den Basiswert verstehen, also halt wirklich mal eine halbe Stunde hinsetzen, sich ein schlaues Paper lesen oder einen guten Podcast hören oder was auch immer, dass man auch versteht, was kauft man, oder? Was ist eigentlich, das ist ja wie das bei einer Aktie, du kaufst ja nicht einfach eine Aktie, du machst dich ja auch Gedanken, was steckt da für ein Unternehmen dahinter. Und danach weißt du, was du kaufen willst und dann eben entweder kaufst du bei PostFinance, bei Swissquote, bei einem Broker, Relay, Bitpandas, alles ist da. Und das ist that's it, oder? Die Selbstverwahrung ist sicher ein bisschen komplexer. Da muss man sich halt hinsetzen, an Sicherheitsdispositive aufbauen, was passiert, wenn ich meine Zugangsdaten verliere und so weiter.
Aber da gibt es ja auch genug Leute, die einem helfen. Es gibt gute YouTube-Videos. Ich glaube, da gibt es genug Informationen. Aber das finde ich noch interessant, weil das ist für mich der... Also ich hatte über die letzten Monate ein bisschen Mühe immer damit, mit dem Vergleich zu ziehen Bitcoin und Gold, oder? Und du hast vorhin auch von digitalem Gold gesprochen. Ich finde aber genau das ist der Punkt, wo ich wieder mit dabei bin, wenn man von digitalem, wenn man sagt, Bitcoin ist das digitale Gold, weil das erinnert mich sehr stark genau an ein Goldinvestment, oder? Es gibt die einfach sagen, okay, ich kaufe Gold, weil ich ans System nicht glaube und habe das Gold am liebsten zu Hause bei mir, weg von der Bank, weg von allem, das liegt bei mir am besten im Tresor oder unterm Kissen, wie auch immer. Das ist quasi das Self-Storage. Und oder zusätzlich sage ich, ich will auch noch ein bisschen im Gold, das soll aber auch innerhalb meines Portfolios, ich möchte das sehen, dann kaufe ich halt irgendeinen ETF, der physisch hinterlegt ist mit Gold. Und genau das, finde ich, ist dann wieder so dieser Zusammenhang zwischen Bitcoin und dem digitalen Gold, der mir extrem gut gefällt, dass du sagst, okay, wenn ich in Bitcoin investieren möchte, da gibt es für mich so zwei Treiber. Einmal ist eben genau der, ich möchte mich dem Bankensystem entziehen und das andere ist, ich möchte einfach Performance machen.
Absolut, das gehört wieder zu. Das ist ja völlig berechtigt, oder? Und das ist das Schöne, es ist alles vorhanden. Es gibt ja sogar Derivate, oder? Es gibt sogar strukturierte Produkte, 33% das Neueste, was ich gesehen habe. Ja, why not? Oder? Da geht es ja nur um Geld verdienen. Und ich glaube, das ist das Schöne, diese neue digitale Welt, die da entsteht. Es hat extrem viel Spannendes dahinter und da gibt es für jeden. Und jeder Mensch hat ein Bedürfnis, was ihm wichtig ist, das abzubilden und dann mach es eben. Und das Verrückte ist, was ich vielleicht noch sagen will, weil vorhin auch wegen Banken und so weiter, vieles ist momentan noch nicht perfekt, weil wenn du Bitcoinisierung und so weiter anbietest, dann muss es transferierbar sein. Das ist Grundphilosophie. Momentan kannst du es nur buy, sell, oder? Und das ist der nächste wichtige Schritt, wo ich von einer Bank erwarte. Und so würde ich in Zukunft Bankangebote analysieren. Wenn eine Bank diese Transfermöglichkeit nicht anbietet, dann ist es einfach pour la galerie, oder? die Bank, die sagt, wir arbeiten dran, wir werden eine Transfermöglichkeit haben, dass du also deinen Coin reinschicken kannst oder rausnehmen kannst, dann nehme ich sie ernst. Und alle anderen nehme ich nicht ernst.
Und die gibt es schon?
Ja, ja, aber ich verstehe, Stand heute verstehe ich, dass man es noch nicht anbietet, weil es ist ein bisschen komplex. Also diese Compliance sind ja auch nicht die schnellsten. Und da muss man halt langsam vorgehen. Aber die Banken, die jetzt ein Crypto-Offering haben, kannst du an ein, zwei Hände abzählen, und ich sage jetzt mal, in 18 Monaten keine Transferlösung haben, die nehme ich nicht mehr ernst.
Das ist meine Aussage und ein gutes Schlusswort.
Nein, noch nicht Schlusswort.
Oh, hast du
wir können wissen? Noch nicht, wir können noch nicht.
Hallo.
So, jetzt.
Kommt die böse
Gut,
Frage
wir haben, jetzt. Wir haben, jetzt wird es böse.
Nein, überhaupt nicht. Wir haben ja Bitcoin und Ethereum bei uns im Portfolio. Aber jetzt so, für unsere Community. Komm, auf was soll ich jetzt setzen? Hier, du bist einer der wenigen, der sich ja hinstellen kann, darf, will, wie auch immer man sagen will. Wir haben ja da viele Provider, aber das sind dann immer interne Regularien.
Sie nennen sich Kryptobanken und haben keine Meinungen. Sie nennen sich Kryptovermögensverwalter und haben keine Meinung. Sie sagen, wir haben das beste Research, haben aber keine Meinungen. Wer hat denn eine Meinung?
Ja, du. Oder?
Ja, ich habe eine Meinung. Deswegen finde ich, und ich sage das auch immer, es ist keine Anlageempfehlung und ich kann völlig schief liegen, deswegen. Aber sie hilft, dass vielleicht einer seinen Weg besser zurechtfindet. Ich sage, Bitcoin wird in diesem Jahr, Ende Jahr, zwischen 80 und 100.000 liegen, sagen wir mal 80.000er Marke wird er erreichen. Wird aber, da habe ich eine teure Wette oft, also wenn ich die verliere, scheiße, wird aber noch eine 4 sehen. Also er wird nochmals unter 50 fallen, glaube ich. Aber wird am Ende Jahr um die 80 bis 100 sein.
Warum soll es fallen?
Ja, weil das Halving, wir müssen jetzt ein bisschen schauen, oder? Wir haben jetzt genau das Halving gehabt und das erste Mal eine neue Situation, weil es eine ganz neue Nachfrage gibt, oder? Und wenn man ein bisschen die Saisonalität anschaut, das ist wie bei den Aktien auch, oder? Kommen im Sommer immer so ein bisschen die schwachen Monate. Und das sieht man eigentlich auch ein bisschen an Bitcoin. Deswegen glaube ich, wird es einfach es wird eine Gegenentwicklung geben. Da kann ich mir vorstellen, dass wir nochmals ein bisschen tiefere Kurse sehen. Muss nicht, kann sein.
Und hast du noch abschließend einen Token für unsere Community, den man sich vielleicht mal anschauen sollte? Wo du jetzt nicht sagst, den musst du unbedingt im Portfolio, aber wo du sagst, schaut euch das vielleicht mal
Nein,
an.
Nein, also ich glaube sicher, die zweite gute Wahl ist Ethereum. Ich schaue jetzt mal schnell auf meinem Schrottportfolio an, was ich da. Ich habe wirklich, also das ist so wichtig, dass ich sage, das ist mein taktisches Casino-Portfolio, weil ich bin da wirklich überzeugt von Bitcoin und meine, ich bin da ehrlich, von diesen, weiß ich was, Tausenden von Coins und Tokens werden 90%, 95% nicht überleben, aber das ist ja normal. Was ich noch spannend finde, ja, ist noch schwierig. Ich bin noch ein großer, ich finde noch spannend finde ich eigentlich Cardano. Mhm. Und ich finde auch spannend Solana. Solana ist so wie die Credit Suisse, oder? Credit Suisse war eine beliebte Trading-Aktie. Viele Händler haben die Credit Suisse gekauft und es ging ja war mal gut, jetzt ist sie halt weg. Und so ähnlich sage ich, das ist bei Solana. Solana ist noch ein interessanter Titel, wenn man ein bisschen will Geld verdienen, einfach ein bisschen zocken will. Und Solana muss schon beweisen, dass es langfristig überlebt. Momentan ist es eine super coole Geschichte, aber könnte auch auf Null gehen. Das sind so die zwei Dinge, wo ich sage, kann man es mal ein bisschen anschauen. Es geht ein bisschen, wer wird Ethereum ersetzen? Wird überhaupt Ethereum ersetzen? I don't know.
Gut, das schauen wir uns auch an und vielleicht ist das was für unser Portfolio. Rino, vielen Dank.
Hey, danke vielmals für die Einladung.
Und dann hören wir uns gleich zum nächsten Talk. Da sprechen wir auch über eine alternative Anlageklasse, nämlich Kunst. Und dann hören wir uns gleich wieder, wenn es heißt Znüni.
Der Börsentalk.
Bleiben Sie aktiv und zusammen mit uns nah am Marktgeschehen. Alle Episoden und Produktideen finden Sie auch auf www.znüni.rocks. Dieser Podcast stellt weder ein Angebot eines Finanzinstruments noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes FIDLEG dar.